Da haben wir eben schon einen ganz fundamentalen theologischen Widerspruch. Es gibt aber auch kirchenstrukturelle Unterschiede. Erkennt man zum Beispiel daran, dass die Katharer Gemeinden in Südfrankreich im Gegensatz zur katholischen Kirche keinen Kirchenzehnt erhoben haben. Und das hat natürlich die katholische Kirche vor Ort schlecht aussehen lassen im Vergleich. Wenn man eben dann sieht, ja, wir Geistlichen der Katharer, wir beschränken uns im Grunde auf die seelsorgerische Tätigkeit und leben die Armut, die wir predigen. Und dem entgegen steht dann natürlich der Kirchenfürst, der in seiner Bischofsburg, in seinem Bischofspalast haust und den Eindruck erweckt, Wasser zu predigen, aber Wein zu saufen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich endlich mal wieder mit Dr. Alexander Berner. Im letzten Teil unserer Kreuzzugreihe geht es nun nicht nach Jerusalem, nicht an die Levante, nicht nach Nordafrika, sondern in den Süden Frankreichs. Dort gab es zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine christliche Glaubensgemeinschaft, die Katharer oder Albigenser genannt wurde. Woran sie glaubten, wie sie das lokale Herrschaftsgefüge beeinflussten, und warum dies alles die katholische Kirche veranlasste, über 20 Jahre hinweg dort Krieg zu führen, berichtet Herr Berner nun in diesem Gespräch. Herr Berner hatte im Nachhinein zur Aufnahme noch um eine kleine Korrektur gebeten. Er verwendet während des Interviews den Begriff Urkirche, der Begriff Frühkirche ist aber passender. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral sind dabei natürlich die parallel laufenden Kreuzzüge nach Damiet und Jerusalem, die ich beide mit Herrn Berner besprochen habe. Weitere Kreuzzugsfolgen sind mit anderen Expertinnen und Experten in Planung und auch Herr Berner wird aller Voraussicht nach mit neuen Themen dem Podcast erhalten bleiben. In den Shownotes findet ihr Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich auf eure Kommentare, Feedback und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen, sowie besonders über eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende bei PayPal. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks Historytelling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle die Nutzung einer Podcatcher-App, um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Einfluss eines Empfehlungsalgorithmus zu erhalten. Zuletzt noch ein Hinweis, ein kleiner Audio-Aussetzer hat sich eingeschlichen, daher vorweggeschoben. Die Kreuzzügler sammelten sich 1208 und 1209 in der Nähe von Lyon. Damit aber nun genug der Anmoderation. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir im September 2023 aufgenommen haben.
Ja, die Albigenser sind zunächst einmal eine Gruppe, die sich gar nicht so nennt. Und bevor ich jetzt hier die große Forschungskontroverse aufmache, inwiefern es denn überhaupt die Albigenser gegeben hat. Wir sprechen über eine Sekte oder eine Sektenart, die einen dualistischen Glauben gepflegt haben soll. Die Katharer, die Albigenser, Albigenser benannt nach der Stadt Albi in Südfrankreich und Katharer nach dem griechischen Begriff Katharos, Rhein. Also die reinen Katharoi. Dualistischer Glauben bedeutet, dass die Anhänger dieser Religionsgemeinschaft zwei Prinzipien angenommen haben, also beides göttlicher Natur. Eins dieser Prinzipien gut und das andere böse. Das Ganze wird dann häufig noch an die Materie gebunden. Der böse Gott, der Schöpfergott ist das böse Prinzip und dem gegenüber steht ein guter Gott, dem die Geistsphäre zugeschrieben wird, sodass sich eben auch ein Widerspruch ergibt zwischen der Geistwelt, der immateriellen Welt und der Materie. Das kennzeichnet den Dualismus, das ist den christlichen Chronisten, die ja in der Regel Geistliche waren, schon lange, lange bekannt aus dem Urchristentum. Da hat es solche Gruppen auch gegeben. Es gehört im Grunde zum theologischen Kanon des 12. und 13. Jahrhunderts, dass Ketzergruppen dem Dualismus häufig anhängen. Und da passten dann die nach Albi benannten Albigenser oder Katharer eben wunderbar rein. Man erklärte sich so eben eine Gruppe zusammen, die man vielleicht gar nicht so unbedingt als Gruppe fassen konnte. Die sogenannten Katterer sind auch keine einheitliche Gruppierung gewesen, dahingehend, dass man sagen könnte, okay, ein Katterer in der Lombardei glaubte das Gleiche wie ein Katterer in Südfrankreich oder in Köln. Tatsächlich gab es Abstufungen, was diesen Dualismus betrifft. Es gab die radikalen Dualisten, die sich dann später auch durchsetzen, die eben zwei gleichberechtigte Prinzipien angenommen haben. Und dann gab es gemäßigtere Gruppierungen, die eben dem Geistlichen, dem Guten, dem immateriellen Gott eine gewisse Mehrmacht zugesprochen haben und die ganze Schöpfung dann letztlich dann doch nicht hundertprozentig negativ gesehen haben, weil ja bestimmte Elemente eben dann weniger radikal schlecht materiell gesehen wurden als beim radikalen Dualismus. Aber das sind jetzt theologische Spitzfindigkeiten, die hier möglicherweise zu weit führen. Also wir haben eine inkohärente Gruppe, die vor allen Dingen durch Zuschreibungen christlicher Theologen eingegrenzt wird.
Du hast jetzt eben schon verschiedene Gebiete erwähnt. Kann man die Katharer denn trotzdem auf einen bestimmten Bereich konzentrieren oder waren sie wirklich über ganz Europa oder zumindest das katholische Europa verteilt?
Wir finden Sekten bzw. Religionsgemeinschaften, die Elemente der vermeintlichen oder tatsächlichen Katharer-Lehre aufweisen, vom 11. bis zum 12. Jahrhundert beinahe in ganz Europa. Inwiefern diese Gruppierung dann eben tatsächlich einem übergeordneten Katharertum zuzuordnen ist, das ist im Einzelfall immer sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Zumal man dann natürlich auch irgendwo sagen muss, okay, es gibt dieses Katharertum, eine übergeordnete Glaubensgemeinschaft von England bis nach Byzanz, bis nach Konstantinopel. Schwerpunkte sind in jedem Fall Südfrankreich, das Languedoc, und Norditalien, insbesondere die Lombardei. Das sind die beiden Schwerpunktregionen. Wir können Gemeinden aber eben auch im 12. Jahrhundert etwa in Köln ausmachen.
Jetzt muss so ein Kreuzzug ja auch dann doch ein bestimmtes Ziel haben. Du hast eben gesagt, die Katharer haben sich selber nicht so benannt. Wann entsteht denn dieser Begriff als dann ja wohl Feindbild der katholischen Kirche des Papsttums?
Ja, also den Begriff Katharer, den münzt ein deutscher Mönch namens Egbert von Schönau, der schreibt eines seiner Bücher gegen die Katharer und dort fällt dann eben tatsächlich der Begriff, indem er sich dann eben auch auf ältere frühchristliche Sekten bezieht, die einen vergleichbaren Namen gehabt hätten und ähnliche Lehren vertreten hätten. Daher kommt der Begriff der Katharer. Aus den Inquisitionsprotokollen späterer Zeit finden wir oder lässt sich herauslesen, dass die Selbstbezeichnung dieser Leute wohl eher Richtung Boni Christiani oder Boni Homines, also gute Christen oder gute Menschen gegangen sein muss, sodass wir hier eben ein Bewusstsein als Katharer innerhalb dieser Religionsgemeinschaften selbst gar nicht haben.
Wenn ich deine Darstellung eben aber richtig verstanden habe, haben die Katharer oder Albigenser jetzt ja auch nicht äußerst radikale, äußerst ungewöhnliche, nicht dem katholischen Glauben entsprechende Grundsätze gehabt. Warum werden denn sie dann Opfer eines dedizierten Kreuzzugs?
Naja, sie haben, also wie gesagt, alles vorbehaltlich der Annahme, dass es die Katharer tatsächlich als Religionsgruppe gegeben hat vor dem sogenannten Albigenser Kreuzzug. Wenn wir also der kirchlichen Lesart trauen dürfen, dann haben wir ein der christlichen Schöpfungslehre diametral entgegengesetztes Verständnis der Welt bei den Katharern. Dadurch, dass eben alles Materielle schlecht ist, ist natürlich auch die göttliche Schöpfung schlecht, die im christlichen Verständnis selbstverständlich gut sein muss, weil sie eben von unserem Gott, ja, vom christlichen Gott geschaffen worden ist, der ja eben allgütig ist und insofern in dem Sinne nichts Schlechtes schafft. Da haben wir eben schon einen ganz fundamentalen theologischen Widerspruch. Es gibt aber auch kirchenstrukturelle Unterschiede. Erkennt man zum Beispiel daran, dass die Katharer Gemeinden in Südfrankreich im Gegensatz zur katholischen Kirche keinen Kirchenzehnt erhoben haben. Und das hat natürlich die katholische Kirche vor Ort schlecht aussehen lassen im Vergleich. Wenn man eben dann sieht, ja, wir Geistlichen der Katharer, wir beschränken uns im Grunde auf die seelsorgerische Tätigkeit und leben die Armut, die wir predigen. Und dem entgegen steht dann natürlich der Kirchenfürst, der in seiner Bischofsburg, in seinem Bischofspalast haust und den Eindruck erweckt, Wasser zu predigen, aber Wein zu saufen. Also da sehen wir schon so in zwei Bereichen, wie das Ganze dann doch irgendwie einander gegeneinander läuft.
Du hast eben das Languedoc als Gebiet benannt, in dem ja später auch viele der Kämpfe stattfinden werden. Jetzt weiß ich, dass im Hochmittelalter Frankreich oder französische Gebiete immer stark umkämpft waren zwischen halt Frankreich und dem ja normannisch geprägten England. Wem gehörte dieses Gebiet denn damals? Wie waren da die Herrschaftsstrukturen?
Also wir sprechen vom späten 12. Jahrhundert. Da ist das Angevinische Reich, also das im Grunde dem englischen Königshaus gehörende Reich, bestehend aus England und eben zahlreichen Festlandsbesitzungen, insbesondere im heutigen Frankreich. Das ist da im Grunde bereits schon im Untergang begriffen, sodass sich in Südfrankreich eine verhältnismäßig unabhängige Anzahl an Fürsten hat ausbreiten dürfen, die dort schon lange residiert haben, schon lange geherrscht haben, die aber eben nur über eine sehr, 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 sehr geringe Bindung zum französischen Königshaus verfügt haben. Zum Teil ist das eben dem Angevinischen Reich geschuldet, zum Teil anderen Zusammenhängen. Die mächtigsten dieser Herren im Languedoc sind sicher die Grafen von Toulouse gewesen, aus dem Haus Saint-Gilles. Das sind tatsächlich Kreuzzugshelden. Raimund von Saint-Gilles war einer der Anführer des ersten Kreuzzugs, die mit dazu beigetragen haben, ganz wesentlich dazu beigetragen haben, Jerusalem zu erobern und im Heiligen Land auch die ein oder andere feststehende Herrschaft begründet zu haben, Tripolis besonders. Auf der anderen Seite, oder was heißt auf der anderen Seite, darüber hinaus gibt es noch die mächtigen Vizegrafen von Carcassonne im Languedoc aus dem Hause Trencavel. Dann gibt es die Grafen von Foix, diverse andere Grafen. Das sind alles relativ unabhängige Herrscher, die natürlich miteinander in Lehnsverbindungen stehen, die ganz lose Lehnsverbindungen nach Frankreich zum Königshaus haben, deutlich stärkere Lehnsverbindungen über die Pyrenäen nach Aragon haben, aber im Großen und Ganzen ihr eigenes Süppchen kochen und das Ganze eben auch, das entspricht eben auch der verhältnismäßig eigenständigen Kultur im Languedoc, was ja eben nicht umsonst Languedoc heißt, was ja ungefähr bedeutet, die Sprache des Ock und gemeint ist eben das landestypische Wort für Ja. Languedoc ist die Region, in der man Ja mit Ock ausdrückt. Dem entgegen steht eben das Languedoil in Nordfrankreich, der Raum, in dem man Ja mit Oil bezeichnet. Das ist die Vorform des späteren französischen Oui.
Wie verhielten sich denn diese lokalen Fürsten zu den religiösen Gemeinden, die eben diese mit, ja, als Katharer bezeichneten Ideen vertraten?
Ja, also so, dass denn alles zutreffend ist, was die katholischen Chronisten der Zeit eben verfasst haben, dann war es tatsächlich so, dass die Herrscher vor Ort die verhältnismäßig geringe Macht der katholischen Amtskirche vor Ort genossen haben tatsächlich, weil sich eben mit den Katharern eine Alternative für die Bevölkerung und eben auch für die Herrschenden geboten hat, die eben deutlich weniger Eingriffe in die weltliche Herrschaft nach sich gezogen hat, als es die katholische Kirche getan hat. Wie gesagt, die katharischen Geistlichen haben keinen Kirchenzehnt eingezogen. Das ist natürlich für die katholische Kirche absolut lebensnotwendig für die Aufrechterhaltung der Gemeindearbeit. Darüber hinaus sind die Kirchenfürsten der katholischen Kirche immer auch weltliche Machthaber und somit weltliche Machtfaktoren, die in Konkurrenz stehen zur weltlichen Herrschaft vor Ort. Und insofern ist da eine Schwächung dieser Strukturen den weltlichen Herrschern im Languedoc recht gelegen gekommen. So zumindest die Lesart der katholischen Chronisten des Albigenser Kreuzzugs, die so eben ein Panorama der Ketzer-Sympathisanten in den Reihen der weltlichen Herrschaften im Languedoc zeichnen.
Jetzt hast du schon mehrmals betont, dieses aus katholischer Sicht aufgrund der katholischen Chroniken. Haben wir denn Schriften in die unabhängige Quellen von Menschen, die dieser Bewegung, dieser katharischen Idee nahestanden, sodass wir auch eine andere Perspektive auf diese Ereignisse finden?
Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben für die frühe Zeit der Katharer, das heißt die Zeit vor dem Albigenser Kreuzzug, so gut wie gar keine Eigenzeugnisse, Selbstzeugnisse. Und das führt eben dazu, dass wir auf das zurückgreifen müssen, was wir haben. Und das ist eben die ganz, ganz stark gefärbte, propagandistisch gefärbte Ketzerliteratur der katholisch-kirchlichen Chronisten. Es gibt sehr, 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 sehr wenige Zeugnisse aus katharischer Sicht. Das sind dann eben häufig ist hier wirklich, das ist eine Handvoll. Ja. Das sind dann beispielsweise theologische Auslegungen des Johannes-Evangeliums und dergleichen. Aber das Gros dieser Erzeugnisse stammt aus der Zeit nach dem Albigenserkreuzzug.
Können wir nachvollziehen, wann denn die Idee bestand, wirklich konzertiert militärisch in Form eines Kreuzzugs, wie auch immer man diesen Begriff dann auch im Zusammenhang mit diesem militärischen Vorgehen benutzen kann, entsteht?
Tja, die Idee, in Südfrankreich einen Krieg gegen Ketzer zu führen, die ist nicht neu, auch nicht um das Jahr 1209 nicht neu. Das ist ganz interessant, weil tatsächlich der Graf von Toulouse, Raimund der VI., selbst Konflikte, regionale Konflikte unter der Bezeichnung eines Kriegs gegen die Ketzer durchführt. Das heißt, der Tolosaner Graf ist bereits selbst gegen die Ketzer vor Ort zu Felde gezogen. Das allerdings nicht im Rahmen eines Kreuzzugs, aber dennoch hat er sich hier auch versucht, die Legitimation des Heiligen Stuhls zu holen, um eben gegen Konkurrenten vor Ort vorgehen zu können. Das heißt, dass diese Idee ist nicht neu. Tatsächlich ausschlaggebend für den Albigenserkreuzzug, der im Jahr 1209 dann beginnt, ist die Ermordung eines päpstlichen Legaten, Petrus von Castelnau, im Jahr 1208, der eben mit einigen seiner Legatengenossen in diese Region gesandt worden ist, um dort eben tatsächlich vor allen Dingen den weltlichen Herrschaften so ein bisschen die Pistole auf die Brust zu setzen. Entweder ihr tut was gegen die Verhältnisse hier oder aber es wird etwas Schlimmes passieren. Und Pierre de Castelnau, Petrus von Castelnau, wird dann eben ermordet. Und das ist der willkommene Anlass für das Papsttum, diese seiner Kontrolle ziemlich weit entglittenen Region dann mit einem Kreuzzug zu überziehen.
Jetzt sind wir da aber schon weit weg von dieser Idee der bewaffneten Pilgerfahrt, die ja im ersten Kreuzzug entstanden war. Und auch zum Kontext der vierte Kreuzzug, der ja dann auch letztendlich mit der Eroberung oder der Zerstörung Konstantinopels endete, ist ja auch erst ein paar Jahre her. Also hat man das auch als gleichwertig zu den Kreuzzügen nach Jerusalem gesehen oder war man sich bewusst, das ist jetzt was anderes?
Ja und nein. Der Beginn oder die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts ist eine Hochphase der Kreuzzugsbewegung. Das zum einen. Zum anderen beginnt sich um die Zeit eben auch die Kreuzzugsidee theologisch auszuformen. Eben weil der Kreuzzug sehr, sehr angesagt ist zu der Zeit. Dass diese Bewegungen auch personell miteinander verknüpft sind, kann man eben auch daran sehen, dass der spätere militärische Anführer des Albigenserkreuzzugs, Simon von Montfort, auch Teilnehmer des vierten Kreuzzugs war. Man erhielt tatsächlich für die Teilnahme am Albigenserkreuzzug, wenn man mindestens 40 Tage in Analogie zur Fastenzeit daran teilgenommen habe, erhielt man auch die gleichen geistlichen Belohnungen wie für eine Teilnahme an einem Kreuzzug nach Outremer, also in die Levante, ins Heilige Land. Auf der anderen Seite lässt sich eben feststellen, dass der Kreuzzug ins Heilige Land dann eben doch noch ein Eckchen mehr wert war, gerade eben auch im adeligen Selbstverständnis. Insofern gibt es sowohl formelle Gemeinsamkeiten als auch ideelle Unterschiede, was das Ganze betrifft. Nichtsdestoweniger ist die Gelegenheit, die der Albigenserkreuzzug für den Erlass von Sündenstrafen geboten hat, durchaus gerne als Unternehmung in der Nachbarschaft wahrgenommen worden. Das erklärt eben auch die Teilnahme von relativ vielen Adeligen, sowohl aus Frankreich als auch aus den spanischen Reichen, als auch aus dem römisch-deutschen Reich an eben diesem Kreuzzug.
Es ist also wieder eine, wie wir es ja vorher schon hatten, mit einem modernen Begriff genannt, multinationale Eingreiftruppe, die jetzt da in Südfrankreich buchstäblich einreitet. Welche Reaktionen zeigen sich denn bei den nun Angegriffenen, also den Grafen von Toulouse und anderen, die im Languedoc jetzt im Moment noch das Sagen haben?
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Also 1208, 1209 sind sie in Lyon und brechen dann auf. Zunächst einmal unter Führung eines Zisterzienserabts, Arnaud Amaury. Und das ist nicht irgendein Zisterzienserabt, das ist der Abt von Citeaux, also vom Hauptkloster. Es geht los, die ziehen Richtung Languedoc und im letzten Moment, als Raimund von Toulouse, wie gesagt, der mächtigste weltliche Herrscher im Languedoc, merkt, oh, da kommt was auf mich zu und ich weiß nicht, ob ich dem werde standhalten können, wechselt der die Seiten. Das heißt, der stellt sich, also unterwirft sich vollumfänglich und stellt sich auf die Seite des Kreuzzugs und nimmt auch an diesem Kreuzzug als Kreuzfahrer teil. In seine eigene Region. Und das ist ein Move, den eben viele andere der regionalen Adeligen im Languedoc so so nicht erwartet haben und die sind erstmal kalt erwischt. Und so wendet sich dann der Kreuzzug, der ja nun einmal auch unterwegs ist und nicht einfach angehalten werden kann, dann dem nächstmächtigen vor Ort zu. Und das ist Raymond Roger Troncavel, der Vizegraf von Carcassonne. Und der und andere regionale Fürsten, wie beispielsweise der Graf von Foix, aber eben auch ganz viele andere, die müssen nun die Hauptlast des Angriffs der Kreuzfahrer und des Tolosaner Grafen ertragen und versuchen, sich dem irgendwie zu erwehren. Man gewinnt auch wirklich den Eindruck, die wissen gar nicht, was das soll. So, ne? Also dieses Kreuzzugs herkommt und macht ihnen Vorwürfe, die sie möglicherweise überhaupt gar nicht verstehen, weil die persönliche Zugewandtheit der regionalen Potentaten zum Katharismus, sofern er denn überhaupt dort strukturiert existiert hat, sind auch gar nicht einfach nachzuweisen. Das ist dann häufig, der Brückenbau ist dann, ja, das sind Unterstützer der Katharer und deshalb werden sie angegriffen und bekommen die Hauptlast des Kreuzzugs zu spüren.
Was ist denn nun mit den tatsächlichen Leuten, die diese Glaubenssätze vertreten, die halt Katharer genannt wurden? Sind wir auch da in einer Schicht, die im Kämpfen überhaupt ausgebildet ist? Sind wir da in Adligen viel unterwegs oder sind das eher einfach so der einfache Bauer vom Land, der nicht mehr hat als seine Mistgabel, um sich zu wehren?
Also wie gesagt, wenn wir wiederum den katholischen Quellen trauen dürfen, dann haben wir es hier mit einer verhältnismäßig bunt gemischten, also sozial bunt durchmischten Religionsgemeinschaft zu tun, die eine Art Priesterkaste ausgebildet hat, nämlich die sogenannten Perfecti oder Electi, also die Perfekten oder Erwählten. Im Übrigen Männlein genau wie Weiblein. Ja, es gab auch Electae bzw. Perfectae. Eine Priesterkaste, der eine ungleich größere Zahl an Gläubigen, Credentes, gefolgt ist. Angeblich hätten sie auch eine parallele Kirchenstruktur ausgebaut, denen dann Bischöfe vorgestanden haben an der Spitze, darunter dann Diakone, die eigentliche Seelsorgearbeit erledigt hätten. Dann gibt's noch die Ämter des Filius Major und Filius Minor, die eben dann so auch bestimmte seelsorgerische Aktivitäten übernommen hätten. Aber wie gesagt, ob das wirklich existiert hat, sei einmal dahingestellt. Neben diesen Priestern, die eben auch einen radikalen Gewaltverzicht gepredigt haben, soll es dann eben noch gegeben haben, praktisch wie der Stand der Krieger in der katholischen Gesellschaftsordnung oder im Gesellschaftsentwurf, Adelige, die das Schwert zum Schutz dieser pazifistischen Perfekti geschwungen haben, sodass wir eben die ganze Gesellschaft abgebildet haben. Das Ganze eben auch noch mit Verweis auf katharische Elemente im Bürgertum der südfranzösisch bzw. okzitanischen Metropolen Toulouse, Carcassonne, Narbonne etc.
Als Metapher fällt mir da gerade so ein bisschen der Vietnamkrieg ein. Eine große Militärmacht kommt in ein Gebiet, in dem sie militärisch klar überlegen ist, aber ich habe das Gefühl, dass von dieser sozialen Durchmischung, von der du berichtet hast, man von ausgehen könnte, dass es sowas wie ja so kleinere Scharmützel oder auch mehr Guerilla-Freisteller, Partisanentaktiken geben könnte, in denen die lokale Bevölkerung dann doch auch ihre Treffer landen könnte.
Ja, der Krieg zieht sich ja, also es ist ja nicht der Kreuzzug im Sinne von, es gibt einen klaren Anfangspunkt, das Heer zieht, schlägt eine Schlacht oder zwei und dann Ergebnis und dann geht's zurück. So ist der Albigenser Kreuzzug eben nicht gestrickt. Tatsächlich haben wir 20 Jahre Krieg und davon viele, viele Guerilla-Aktionen, viele, viele Massaker. Insofern finde ich den Vietnam-Vergleich, den du gezogen hast, gar nicht so fürchterlich weit an Haaren herbeigezogen. Natürlich gibt es diverse Kriterien, weshalb dieser Vergleich nicht zutreffend ist. Aber so ganz grundsätzlich handelt es sich hier um einen langen, langen Abnutzungskampf, der von unterschiedlichen Phasen geprägt ist, die sich wiederholen. Der Kreuzzug versammelt ein großes Heer, es geht in das Languedoc. Es kommt zu Kampfhandlungen, vor allen Dingen zu vielen Belagerungen von Burgen und Siedlungen, die dann eben auch in das Lager erobert werden. Und dann läuft die 40-Tage-Frist der Kreuzfahrer ab. Das Kreuzzugsheer wird ausgedünnt. Die Kreuzfahrer müssen sich in ihre sicheren Plätze zurückziehen und es kommt zu einem Rollback. Ja, die Partisanen holen sich eben ihre Siedlung, ihre Burgen zurück. Dann wird ein neues Kreuzzugsheer aufgestellt und das Spielchen beginnt von vorne. Und das dauert eben 20 Jahre, unterbrochen von der ein oder anderen größeren Schlacht, wie der Schlacht von Muret beispielsweise. Aber das bleibt die Ausnahme, ne? Bis dann schließlich aus anderen Gründen der Krieg irgendwann beendet ist.
Moment, habe ich das eben richtig verstanden, dass viele der Kämpfer, wenn sie ihre 40 Tage Pflichtdienst hatten, einfach gegangen sind?
Selbstverständlich. Das ist der Deal.
Aber wenn wir dann so über 20 Jahre so einen ständigen Austausch haben, dann muss ja gefühlt jeder Adelige, jeder Ritter in Europa da dreimal zum Einsatz gekommen sein.
Ja, das nicht notwendigerweise. Wir dürfen auch die Größe dieser Kreuzfahrerheere nicht überschätzen. Das sind dann höchstens ein paar tausend Mann. Aber das reicht eben, um die lokalen Adeligen, die regionalen Adeligen in militärische Verlegenheit zu bringen. Das sind keine Riesenheere.
Wir kennen aus den anderen Kreuzzügen, wenn so eine Belagerung zu Ende geht, Beispiele sind Jerusalem im ersten oder Konstantinopel im vierten Kreuzzug, dass es zu Plünderungen, Stadtzerstörungen, Hinrichtungen, Massakern kommt. Ist das jetzt auch in Südfrankreich das Gleiche, obwohl wir auch da, ja, ich meine, im Endeffekt sind das ja auch wieder christliche Opfer, auch wenn es eine andere Form des Christentums als die katholische Kirche ist.
Tja, also es kommt zu Massakern und der Terror wird gerade mit zunehmender Dauer des Albigenser Kreuzzugs auch zum Mittel der Kriegführung, ganz eindeutig. Auf beiden Seiten übrigens. Das erste große Massaker, was dann tatsächlich auch durch einen Ausspruch zu besonderer Prominenz gelangt ist, ist die Eroberung von Béziers am 22. Juli 1209. Die Kreuzfahrer erobern diese Stadt, nachdem die Stadt bewaffneten Widerstand geleistet hat und lange Zeit eben dem Kreuzfahrerheer widerstanden hat, also verhältnismäßig lange. Wie gesagt, die Eroberung gelingt und dann kommt es aber zu einem Erkenntnismoment auf Seiten der Kreuzfahrer, die eben dann den Heerführer Arnaud Amaury fragen, okay, jetzt haben wir die Stadt erobert, was machen wir mit den Einwohnern, wie gehen wir mit denen um, wir sind ja hier, um die Katharer zu finden und auszumerzen, was tun wir, wie erkenne ich einen Katharer? Und da soll eben der Zisterzienser Abt gesagt haben, tötet sie, der Herr wird die Seinen kennen. Und das ist natürlich ein starker Satz. So, die muss man einschränkend anhängen. Dieser Satz wird Arnaud Amaury in den Mund gelegt von einem anderen Zisterzienser, nämlich Cäsarius von Heisterbach, der nicht dabei war, der hingegen später seine entsprechende Schrift niedergeschrieben hat und dort eben selbst sagt, Arnaud Amaury soll das gesagt haben. Aber dieser Satz ist so stark, dass er ein Eigenleben entwickelt hat und bis heute für die Grausamkeit der Kreuzfahrer herangezogen wird.
Wenige Jahre nach Beginn dieser Kampfhandlungen, so ab 1213, 1215, beginnen dann auch die ersten Planungen und Vorbereitungen für den Kreuzzug nach Damiet. Du hast eben gesagt, dass in diesen Kampfhandlungen sowieso nicht so viele Soldaten und Krieger beschäftigt sind. Trotzdem haben die darauf folgenden Kampfhandlungen im Outremer Auswirkungen auf den Albigenser Kreuzzug?
Ich würde eher sagen, umgekehrt. Der Albigenser Kreuzzug ist vornehmlich eine Angelegenheit des französischen Adels, sodass wir eben bei den Kreuzzügen gegen Damiet nur sehr, sehr wenig französische, also verhältnismäßig, ja, wenig französische Kreuzfahrer ausmachen können. Wir haben in den Kreuzzügen vorher immer eine sehr, sehr starke, also nach Jerusalem, Richtung Jerusalem in die Levante, immer sehr, sehr starke französische Elemente. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Das heißt, insbesondere die französischen Adeligen konzentrieren sich auf die Teilnahme am Albigenser Kreuzzug, was nicht heißt, dass Jerusalem damit keine Rolle mehr spielt. Wir haben dann eben, als Ludwig der Heilige die Kreuzzugsbewegung wieder aufnimmt, wiederum sehr, sehr starke französische Elemente in der Kreuzzugsbewegung, die dann eben vornehmlich von Frankreich getragen wird. Inwiefern die Kreuzzüge gegen Damiet Personal vom Albigenser Kreuzzug abziehen, das weiß ich nicht. Würde ich nicht so unbedingt sagen. Es gibt tatsächlich auch viele personelle Überschneidungen von Adeligen, die sowohl am Kreuzzug gegen Damiet als auch am Albigenser Kreuzzug teilgenommen haben. Beispielsweise das rheinische Geschlecht der Grafen von Berg, die an beiden Unternehmungen teilgenommen haben.
Von denen hattest du ja mal berichtet, das sind ja die über die Manneslinie auch irgendwann aussterben, weil sie genau, also vielen Kreuzzügen teilgenommen haben. Auch interessant für die Teilnahme an diesem Kreuzzug wäre für mich jetzt auch noch Friedrich II., der ja auch berühmt ist für seine Verzögerung an der Teilnahme an Damiet. Hat das Römisch-Deutsche Reich, hat Friedrich II. Irgendeine besondere Rolle in diesen Kampfhandlungen in Südfrankreich gespielt?
Nein, das nicht. Also nicht direkt. Es gibt immer wieder so Momente, wo die politischen Entwicklungen im Reich, gerade in seinen Außenbeziehungen, eine Rolle spielen. Das ist dann der Fall, wenn beispielsweise in Nordfrankreich Auseinandersetzungen zwischen dem französischen Königshaus und den Herrschern des Römisch-Deutschen Reichs stattfinden. Das sind dann die Momente, wo es für die regionalen Herrscher in Südfrankreich häufig gut steht, weil dann nämlich die Kräfte des nordfranzösischen Adels gebunden sind. Aber eine direkte Einflussnahme des Reichs auf den Albigenserkreuzzug, der lässt sich so nicht feststellen.
Du hast eben auch albigensische, katharische Gemeinden in Köln im Rheinland erwähnt. Gab es da einerseits Bestrebungen, den, ich nenne sie jetzt mal Glaubensbrüdern und Schwestern, auch mit Hinblick dessen, dass das ja eine sehr heterogene Bewegung war, zur Hilfe zu kommen, oder andererseits auch Überlegungen, auch gegen diese Gemeinden an anderen Orten militärisch vorzugehen, den Albigenserkreuzzug also auf andere Bereiche auszuweiten?
Nein, das war wohl nicht nötig in den Augen der katholischen Chronisten. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt hier, aber das ist wirklich wichtig. Die Gemeinden, die wir in Köln sehen, die wir in London kurz sehen, die wir in Orléans beispielsweise kurz sehen. Das ist stets eine relativ kleine Gemeinde gewesen, die manchmal schon Gemeindestrukturen ausgebildet haben, aber dann eben aufgrund verschiedener Geschehnisse vernichtet werden, ausgewiesen werden und so weiter und so fort. Also das Kölner Beispiel, da finden wir eben in der entsprechenden Chronistik Hinweise, dass man eigentlich doch diese Irrgläubigen, diese Ketzer mit den Mitteln des Argumentes habe umstimmen, bekehren wollen. Dann sei allerdings die Laienschar gekommen und von frommen Eifer ergriffen, habe sie dann die Sekte umgebracht, verbrannt, getötet. Also solche Erzählungen sind dann eben prävalent. Und so dass es eben zum Zeitpunkt des Albigenserkreuzzugs außerhalb des Languedoc und der Lombardei eben keine Region gegeben hat, die solch ein Eingreifen in irgendeiner Form gerechtfertigt hätten.
Mehr noch wahrscheinlich als bei anderen Kreuzzügen ist ja hier auch dieser Konflikt zwischen den religiösen Zielen und den territorialpolitischen Zielen offensichtlich. Gibt es da Kipppunkte in eine oder andere bestimmte Richtung? Also wird es irgendwann noch religiöser, dass es mehr gegen die Ketzer in Anführungszeichen geht? Oder kommen wir dann irgendwann auch mehr an den Punkt, wo es darum geht, diesen lokalen Fürsten, die Autonomie genossen haben, mehr unter die französische Herrschaft zu kriegen?
Ja, also das ist relativ schnell deutlich. Also nach der Eroberung von Toulouse ist das der Fall, dass die militärische Führung neu verhandelt wird des Albigenserkreuzzugs. Und neuer Führer wird Simon von Montfort, ein verhältnismäßig unbedeutender nordfranzösischer Graf, der dann, wie gesagt, die Führung des Albigenserkreuzzugs übernimmt und der vor allen Dingen sich berufend auf eine päpstliche Versicherung, dass sämtliche Eroberungen während dieses Kreuzzugs lehnrechtlich verstetigt werden sollten, ja, der sich darauf aufbauend das Umland von Toulouse unterwirft. So, und dann eben auch tatsächlich versucht, lehnsrechtlich das alles abzusichern, indem er eben mit anderen Mächtigen sich wie ein regulärer weltlicher Herr von Toulouse versucht ins Vernehmen zu setzen, beispielsweise mit dem König von Aragon, mit anderen Grafen vor Ort und auch mit dem französischen König. Wir können recht bald sehen, dass er ja im Grunde unter anderen Vorzeichen die Rolle eines Grafen von Toulouse annimmt. So, und er sorgt eben auch dafür, dass seine treuen Gefolgsleute ebenfalls ihre Pfründen vor Ort bekommen und Herrschaften übernehmen, die vorher eben von anderen traditionellen regionalen Herrschaften entfremdet worden sind durch Eroberung, durch Krieg, durch Kampfhandlungen. Interessant ist dann eben auch, dass alsbald dann auch zwischen den katholischen neuen Herren Konflikte entbrennen, beispielsweise zwischen genanntem Simon und dem auch schon genannten Abt Arnaud Amaury, den es mittlerweile zum Bischof von Narbonne geführt hat. Und die beiden streiten sich beispielsweise um den Titel eines Herzogs von Narbonne. So, und dann haben wir eben praktisch eine Normalisierung der Konfliktverhältnisse vor Ort, nur eben unter umgekehrten Vorzeichen.
Hat das Auswirkungen auf die Teilnahme vor allem aus anderen Reichen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein spanischer Soldat, der zum Zwecke des Ablasses und zum Kampf für den wahren Glauben ins Languedoc kommt, jetzt mitmachen möchte bei, naja, südfranzösischen Territorialkämpfereien.
Nee, das braucht er auch nicht. Der hat ja die Reconquista vor der Tür. die ja mit ähnlichen Ablässen und so weiter verbunden war. Tatsächlich finden wir auch aufgrund lehnrechtlicher Verbindung, aber nicht nur, finden wir Kontingente von Nordfranzosen beziehungsweise Kontingente, die Simon von Montfort aufgestellt hat, finden wir als Teilnehmer bei der Reconquista. Also die Pyrenäen sind einerseits räumlich trennend, andererseits durch die Lehnsverhältnisse tatsächlich keine große Barriere in diesem Raum, sodass wir diese spanisch-südfranzösisch oder iberisch-südfranzösischen Verbindungen tatsächlich als Teil einer realen Politik dort vorfinden. Das ist ganz spannend mit diesem Kontingent, was Simon da nach Aragon schickt, damit dort eben der König von Aragon seine Reconquista fortführen kann. Die ruft Simon dann zurück, weil er eben mal wieder von irgendwelchen Renegaten vor Ort bedroht wird, und das Ganze führt dann zu einem schrecklichen Streit. Aber so sehen wir eben, wie die Verhältnisse vor Ort eben sind. Die sind kompliziert.
Also schon erwähnt, diese Kampfhandlungen ziehen sich über insgesamt 20 Jahre, wenn auch wieder mit verschiedenen Phasen und mal mit heißeren Phasen, auch mal mit einem, wo es auf kleiner Flamme kocht. Wie geht denn diese Phase, die als Albigenserkreuzzug hier steht, zu Ende?
Tatsächlich geht der Kreuzzug zu Ende mit einer kompletten Niederlage des Tolosaner Grafenhauses und ihrer Vasallen. Und man ist gezwungen, mit dem französischen Königtum einen Vertrag zu schließen, den Vertrag von Meaux von Paris im Jahr 1229, der eben sagt, dass die Grafschaft Toulouse letzten Endes an das französische Königshaus geht, also Teil der Krondomäne wird. Der Graf von Toulouse, mittlerweile Raimund der Siebte, und danach geht eben alles, was in irgendeiner Form mit dem Grafenhaus Toulouse zu tun hat, an die französische Krondomäne, und damit ist dann eben auch diese eigenständige Herrschaft eines unabhängigen Grafenhauses in diesem Raum und die Hegemonie dieses Grafenhauses in diesem Raum Geschichte.
Das ist die politisch-territoriale Richtung. Wie geht es mit dem religiösen Konflikt weiter? Was passiert mit den Albigensern?
Ja, das ist sehr spannend. Tatsächlich stellt sich alsbald raus, dass der Kreuzzug kein geeignetes Mittel ist, diese Glaubensgemeinschaft nachhaltig zu verfolgen. Das klappt einfach nicht. Die Kreuzfahrer sind keine Theologen, die können keine Katharer überführen. Wie finde ich raus, wer Katharer ist und wer nicht? Wer ist hier schuldig? Es sind ja weder Juristen noch Theologen, die da das Schwert führen. Tatsächlich wird eine geistliche Gemeinschaft zunehmend wichtiger, die sich in Auseinandersetzungen mit den Katharern vor Ort profilieren kann, und das sind dann die späteren Dominikanermönche. Auf deren Rücken wird dann praktisch das Konstrukt, also vor allen Dingen auf deren Rücken, das Konstrukt einer Inquisition aufgebaut, also einer Methode zur Aufspürung und Überführung von Ketzern, die eben Diözesangrenzen überschreitend arbeiten kann. Die Inquisition vorher ist eben Aufgabe der Bischöfe gewesen, eine von vielen Aufgaben. Und je nachdem, wie eifrig da ein Bischof hinterher war, wurde eben inquiriert bis zur Grenze seines Bistums, was dann zur Folge hatte, dass sich viele Ketzer eben dann einfach über die Grenzen hinweg gemacht haben und dann eben keiner Verfolgung mehr ausgesetzt waren. Und das verändert sich mit der päpstlichen Inquisition, die dann eben vor allen Dingen auf dem Rücken der Dominikaner, auch der Franziskaner, neu eingeführt wird. Und diese Inquisitoren, die schaffen es dann tatsächlich, dem Katharismus, so man ihn denn so bezeichnen kann, tatsächlich letzten Endes den Garaus zu machen. Das ist in erster Linie eine Prozessform gewesen, die sich auf ein Frage-Antwort-Spiel kapriziert hat, in dessen Vorankommen auch viele Handbücher geschrieben worden sind, die bis heute eben auch überliefert worden sind. Ein heute immer noch sehr bekannter, unter anderem durch den Roman Der Name der Rose, Inquisitor ist Bernard Guy, der dann eben auch solch ein Handbuch verfasst hat und dort eben auch genau aufschreibt, woran man einen Katharer erkennt, woran man einen oder wie man einen Katharer überführt, welche Fragen man genau stellen muss. Interessanterweise finden wir hier eben auch immer noch so andere Bezeichnungen für die Katharer, wie beispielsweise Manichäer oder Arianer. Das sind eben Rückbezüge auf urchristliche Sekten, die das Kernelement der Katharer, eben diesen Dualismus, tatsächlich gelebt haben sollen oder auch tatsächlich gelebt haben. All das findet man dort eben wieder. Ja, und im Zusammenhang mit diesen Inquisitoren finden wir dann eben auch Ketzerverbrennungen und so weiter. Das finden wir alles auch schon im Albigenserkreuzzug, allerdings dann unter anderen Vorzeichen, so mehr auf diese sophisticated Ebene. Was der Kreuzzug erreicht hat, war eine Zerschlagung der Kirchenstrukturen in Südfrankreich, also Bistümer etc. pp. Alles vorbehaltlich der Tatsache, dass es sie wirklich gegeben hat.
Haben wir denn aus dieser Phase nach dem Kreuzzug, aus dieser Inquisitionsphase, Eigendokumente aus den Reihen dieser Leute oder ist das auch alles wieder durch Verhörprotokolle und ähnliche Schriften der Inquisition gefärbt, was wir heute darüber kennen?
Auch hier haben wir vornehmlich inquisitorische Zeugnisse. Allerdings hat so ein Dreh der neueren Forschung offenbar das pausenlose Reden über die Katharer tatsächlich die Katharer irgendwann zu einer Art Realexistenz gebracht, und zwar nach dem Kreuzzug, so dass sich dann eben tatsächlich bestimmte Strukturen und bestimmte Frömmigkeitsformen in diesem Raum finden lassen, die dem entsprechen, was auch bereits frühere Chronisten als katharisch bezeichnet haben. Das können wir dann wiederum aus den wirklich sehr, sehr spannenden Inquisitionsprotokollen lesen, bis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts hinein. Das berühmteste Beispiel ist hier das Dorf Montaigu in den Pyrenäen, tief in der Grafschaft Foix, entlegen von allem und für sich wirklich reichlich abgekapselt, wo eben der Bischof von Pamiers, Jacques Fournier, eine Inquisition durchgeführt hat und dort eben ganz, ganz extensiv die Bewohner selbst zu Wort kommen lässt. Und da können wir dann tatsächlich diesen Glauben fassen in den Aussagen der Befragten, wobei, wie gesagt, ein gewisses Kaviat dabei ist, eine gewisse Vorsicht dabei im Hinterkopf behalten werden muss, weil es eben dennoch inquisitorische Quellen sind. Das ist alles sehr, sehr spannend zu sehen. Wir können eben beispielsweise feststellen, dass sich, nachdem diese Strukturen dann eben, so es sie denn gegeben hat, zerstört worden sind, dass sich dann eben nach und nach dann tatsächlich Katharer, Boni Christiani, feststellen lassen in diesem Raum, die dann eben versuchen, etwas wieder aufzubauen, was es möglicherweise gar nie nicht gegeben hat. Sehr spannend. Und gegen Ende haben wir dann auch eben wirklich Verfallserscheinungen des Katharismus zu beobachten, wo dann eben die allerletzten Perfekti unterwegs sind, die dann eben auch selbst mit der Konstruktion von dualistischen Sekten nur noch ganz, ganz wenig zu tun haben. Das ist alles sehr, sehr spannend.
Werden die Katharer denn in späteren auch als ketzerisch bezeichneten Gruppen wie den Hussiten oder den Lollarden rezipiert? Also baut man auf dem auf, was die gesagt haben, oder werden sie und ihre Ideen irgendwann dann historisch einfach vergessen und nicht mehr beachtet?
Ja, die werden nicht mehr unbedingt, also die werden nicht vergessen, das nicht. Vor allen Dingen erleben sie eine Art völkischer Renaissance in den 20er, 30er, 40er Jahren durch Otto Rahn und seinem Kreuzzug gegen den Gral. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine esoterische Lesart der Katharer, die da zur Projektionsfläche von völkisch-germanischen Ideen werden. Und wo man dann eben auch den Parzival in Protagonisten des Albigenserkreuzzugs wiederzuerkennen glaubt. Und das ist etwas, was beispielsweise Himmler total gut fand. Aber das ist natürlich jetzt ein riesiger Sprung vom frühen 14. Jahrhundert in die NS-Zeit. Tatsächlich finden wir immer wieder Vergleiche, gerade auch der Waldenser mit den Katharern, durchaus. Man sieht die hier und dort eben zusammen. Auf der anderen Seite ist insbesondere die mittelalterliche Ketzerliteratur aus katholischer Perspektive sehr, sehr stark darauf bedacht, einen geradezu lexikalischen Zugriff zu haben, um eben die Eigenarten aller Sekten, die man so kennt, genau aufzuschreiben und insofern Herleitungen herstellen zu können, die dann letztlich wieder auf Sekten des Urchristentums verweisen, sodass es eigentlich nicht wirklich jemals etwas Neues gegeben hat. Ja, das sieht man eben auch an der Bezeichnung der Katharer als Manichäer und so weiter. Wie gesagt, häufig werden Waldenser und Katharer dann eben auch als Sammelbezeichnung füreinander verwandt, aber je nachdem, wo man jetzt hinguckt, findet man eben auch die ganz klare lexikalische Trennung dieser beiden dann doch recht unterschiedlichen Glaubensgruppierungen.